Jagd auf die Thompson-Bande. Ein Hörspiel von Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Präsentiert vom CVM Köln Süd. Viel Spaß. Kapitel 3. Neue Spuren.
Der Fluss zog unerbittlich in Bennett, während er sich an seinem Ast festklammerte. Langsam und mühsam kämpfte er sich an ihm entlang Richtung Ufer. Endlich spürte er felsigen Boden unter den Stiefeln. Beim Versuch, einen festen Stand zu bekommen, rutschte er aus, schaffte es aber rechtzeitig, sich am Ast festzuhalten. Schließlich war es Bennett möglich, sicher zu stehen, und er wartete ans Ufer. Dort angekommen, fiel er auf die Knie und rollte sich auf den Rücken. Er war völlig erschöpft, aber am Leben. Er lächelte erleichtert, als er am Ufer lag und in den Nachthimmel blickte, an dem ein Meer aus Sternen funkelte. Nun musste er zurück zum Lager, nur wie weit war er abgetrieben worden? Er hatte keine Ahnung. Eine Meile oder zwei? Vielleicht waren es sogar noch mehr. Er würde es wohl herausfinden müssen. Somit rappelte Bennett sich müde auf und machte sich auf den Rückweg. Seine beiden Deputies konnten sich das anhören, wenn er wieder zurück war. Warum haben sie ihm nicht geholfen? Eine Stunde später im Lager lag Ethan immer noch unter seiner warmen Wolldecke, als er unerwartet einen Wassertropfen abbekam. Gleich darauf noch einen. Verwirrt blinzelte er, schaute hoch und sah, wie Bennett ihn gerade wecken wollte. »Ethan, aufwachen! Wir müssen etwas besprechen!« Draußen wartete Bennett, bis Ethan aus seinem Zelt kam, der abrupt stehen blieb und ihn anstarrte. »Will, wie siehst du denn aus? Warst du schwimmen?« »Ja, war ich«, bestätigte Bennett verstimmt. »Aber unfreiwillig. Irgendwer hat mich in den Fluss gestoßen.« Im Mondlicht konnte Bennett erkennen, wie sich Ethans Augen weiteten. »Wie konnte das denn passieren?« »Das wüsste ich auch gerne«, entgegnete Bennett scharf. »Ich habe doch um Hilfe geschrien, aber meine beiden Deputies, die kamen nicht. Und wenn wir schon dabei sind, wo ist Scott?« »Wie meinst du das? Er muss doch in seinem Zelt sein.« Ethan schien komplett ratlos. »Nein, ist er nicht. Und sein Pferd fehlt auch.« Noch während Bennett sich über Scotts Verschwinden aufregte, hörten sie, wie sich jemand dem Lager näherte. Ethan und Bennett zogen ihre Revolver und versteckten sich im Schatten der Zelte. Während sie auf die Schritte lauschten, hoffte Bennett, dass sein Revolver nach seinem unfreiwilligen Bart noch funktionierte. Sollte es zu einer Schießerei kommen, wollte er ungern eine Wasserpistole haben. Ob es vielleicht der Attentäter war, der zurückkehrte? Die Schritte kamen näher. Bennett spannte seine Muskeln an, bereit, jederzeit hinter dem Zelt hervorzuspringen. Nun hatte die Person den Lagerplatz erreicht. Er machte einen Satz aus dem Versteck, gefolgt von Ethan, ihre Revolver erhoben. »Jusma!« Bennett hielt inne. »Scott? Verdammte Axt! Wo kommst du denn her?« Scott hielt erschrocken inne. Seine Kinnlade fiel ihm beim Anblick Bennetts herunter. »Will? Du hier? Ich habe einen Schrei gehört. Ich bin aufgewacht und glaubte, dich im Wasser gesehen zu haben. Ich bin sofort los, um dich zu retten. Aber ich habe dich aus den Augen verloren. Das ganze Flussufer habe ich nach dir abgesucht. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Das hier, das habe ich noch finden können.« Scott hatte etwas in der Hand, was Bennett zunächst nicht bemerkte. »Sein Hut!« Dankbar nahm Bennett seinen Hut entgegen. Er hatte sich schon ganz nackt ohne ihn gefühlt. Dennoch, verraucht war seine Wut nicht. »Wenn du den Schrei gehört hast, warum hast du Ethan nicht geweckt?« »Es ging alles so schnell, okay? Du warst im Wasser. Ich wollte dich so schnell wie möglich retten. Ich hab's einfach vergessen«, verteidigte sich Scott. Bennett schnaubte zornig. »Was sind wir für ein großartiger Haufen? Der Erste lässt sich in den Fluss schmeißen, der Zweite reitet allein, nachts im Wald umher und der Dritte, der pennt die ganze Zeit.« Mit diesen Worten ließ er die zwei stehen. Er hatte genug für heute. Er ging zu seinem Zelt, drehte sich allerdings noch einmal um die Nachtwachen zwischen Ethan und Scott einzuteilen und verschwand anschließend in seinem Zelt, zog trockene Kleidung an und legte sich auf seine Schlafstelle. Einschlafen konnte er allerdings nicht, es plagte ihn Gewissensbisse. War er zu hart zu den beiden gewesen? Sicherlich, es ist einiges in der Nacht schiefgelaufen, aber Ethan und Scott so hart zurechtzuweisen? Er merkte, dass er weniger auf die beiden wütend war, als auf sich selbst. Er hatte die Wache und hatte nicht aufgepasst, er hat geträumt und hat sich daraufhin wie ein Anfänger gerumpeln lassen. Schon spürte er, wie der Zorn wieder aufstieg. Er atmete tief durch. Für seine Fehler andere zurechtzuweisen, war mehr als ungerecht. Er würde sich morgen wohl bei seinen beiden Deputies entschuldigen müssen. Bleierne Müdigkeit legte sich nun über Bennett und er fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. aus dem er erst wieder erwachte, als Gott ihn am nächsten Morgen noch vor Tagesanbruch weckte. Kurz danach trat Bennett wieder elegant und ordentlich gekleidet aus seinem Zelt. Zum Glück hatte er immer Wechselkleidung dabei. Sie brachen das Lager ab und gönnten sich eine Kleinigkeit zu essen und einen Becher Kaffee. Bei der Gelegenheit berichtete Bennett seinen Deputies über seinen Sturz und wie er es geschafft hatte, wieder an Land zu kommen. Lehnte er die unbekannte Person, die ihm ein Lasso zugeworfen hat, und von ihm pfiffen. Scott blickte skeptisch. Für mich ist es ganz klar, meinte er und nahm noch einen Schluck Kaffee. Dieser Paul hat dich runtergestoßen. Er wollte einen seiner Verfolger loswerden. Ich frag mich nur, wer die andere Person war am Fluss, gab Ethan zu bedenken. Ach, irgend so ein Goldgräber, der zufällig in der Gegend war, wehrte Scott ab. Bennett hörte den beiden bei ihrer Diskussion halb zu. Ihn beschäftigte noch etwas anderes. Dieser Pfiff. Er hat ihn schon irgendwo mal gehört. Wenn ihm nur einfiele, wo? Naja. Nach einer Weile räusperte sich Bennett. Ethan, Scott, es gibt auch eine weitere Sache, die wir besprechen müssen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe meine Wut an euch ausgelassen, das war nicht in Ordnung. Tut mir leid. Die Deputies winkten ab. Schon gut, Will, meinte Ethan. Wir können es verstehen. Es war wirklich keine Glanztat von uns. Als Bennett seine beiden Deputies anblickte, schienen sie immer noch sehr zerknirscht zu wirken. Daher versuchte er sie ein wenig aufzumuntern. Kopf hoch. Ein neuer Tag, eine neue Chance. Packen wir es an. Ach, falls es dich beruhigt, warf Ethan ein und grinste dabei. Wärst du gestern Abend abgetreten? Scott und ich hätten den Täter bis nach Mexiko und wenn es sein müsste, noch darüber hinaus verfolgt. Bennett erwiderte das Lächeln und hob würdevoll seinen Kaffeebecher. Auf meine beiden Rächer. Mögen sie auch lange unbeschäftigt bleiben. Sie lachten und stießen miteinander an. Die Sonne stieg als roter Feuerball langsam über die Baumwipfel, als sie sich in ihre Sättel schwangen. Bennett sog die würzige Waldluft ein und genoss die ersten warmen Sonnenstrahlen des neuen Tages. Dies weckte seine Lebensgeister und sein Jagdfieber. Zuerst mussten sie Pauls Spuren wiederfinden, wobei der Marshall vermutete, dass Paul versuchen würde, die Flussseite zu wechseln, um ein weiteres Mal seine Spuren zu verwischen. Somit hielten sie sich nah am Flussufer und achteten auf jeden noch so kleinen Hinweis. Ihre Suche führte sie weiter flussaufwärts. Zu ihrer Rechten schnellte der Yellow River entlang und zu beiden Seiten des Flusses streckte sich das Waldgebiet, das dank des Flusses üppig grün war. Es kam Bennett fast wie eine Ewigkeit vor, bis sie endlich auf Spuren stießen. Sie kamen aus der Richtung ihres Lagers und sie endeten am Flussufer, ob das die Spuren des Attentäters waren? Das Flussbett schien an der Stelle seicht genug für einen Flussübergang. Die drei legten sich zu, dann führte Bennett sein Pferd als erster langsam in die schäumenden Fluten. Es war tatsächlich nicht tief, das Wasser reichte seinem Pferd bis zum Knien und es fand genug Halt, um sich und ihn durch den Fluss zu tragen. Schon bald hatten alle drei den Fluss überquert. Auf der anderen Seite fanden sie die Spur schnell wieder und folgten ihr. Sie war besser zu erkennen als die, die Paul hinterlassen hatte. Seltsam. War das vielleicht nicht seine Spur? Oder fühlte er sich nun sicherer, weil er dachte, er hätte sie abgehängt? Die Fährte führte weiter vom Fluss weg, an eine Stelle, wo Bennett und seine Deputies überraschend auf eine weitere Spur trafen. Die drei waren irritiert. Ob sich hier jemand getroffen hat? Die zweite Spur war gut zu erkennen. Hier hatte sich niemand die Mühe gemacht oder war nicht in der Lage, seine Fährte deutlich zu verwischen. Vielmehr schien sie die andere Spur zu verdecken. Dieser Paul scheint sich mit einem Komplizen getroffen zu haben, mutmaßte Scott. Möglich, entgegnete Bennett. Nur hier verliert sich die Spur. Dank unseres neuen Unbekannten hier. Am besten folgen wir ihm. Wer auch immer er war, er gehört vermutlich zur Thompson-Bande und hat sich mit unserem Attentäter getroffen. Vielleicht auch mit Paul. Er schnalzte mit der Zunge und sie ritten der Spur nach, die sich deutlich vor ihnen abzeichnete. Zwischendurch hatte Bennett das Gefühl, weitere Hufabdrücke zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Ob noch jemand der Spur gefolgt ist? Die Fährte führte heraus aus dem Waldgebiet, das Gelände öffnete sich und machte mehr und mehr der Prärie Platz mit ihren Gräsern, Sträuchern und vereinzelt stehenden Baumgruppen. Um 12.14 Uhr machten sie im Schatten eines Baumes Rast und Bennett holte aus seiner Satteltasche eine Karte hervor, die er auf einen Stein ausbreitete. Ihm ist eine riskante Idee gekommen. Die ganze Zeit folgten sie der Spur des Bandenmitglieds. Wenn sie aber das nächste Ziel der Thompson-Bande herausfinden könnten, dann wäre es möglich, ihnen den Weg abzuschneiden.
Tomando schnaubte vergnügt. Die Ausflüge der letzten Tage machten ihm sichtlich Spaß. Zwar war er mit Paul regelmäßig viel unterwegs, aber in den letzten Tagen hatte er das Gefühl, besonders zeigen zu können, was in ihm steckt. Nur das Gemüt seines Reiters machte ihm etwas Sorgen. Nach dem missglückten Angelversuch am Fluss waren sie zurück zum Lager getrottet und hatten dort ihre Nacht verbracht. Noch einige Stunden vor Sonnenaufgang hatte Paul ihn dann geweckt. Er wollte früh los. Das war an sich nichts Seltenes, aber dass sich seine Stimmung immer noch nicht aufgehellt hatte, war schon besorgniserregend. Vielleicht lag es auch daran, dass Paul lange keinen Kaffee mehr getrunken hatte, überlegte Tomando. Tatsächlich war Paul tief in Gedanken. Er hatte gesehen, wie der Marshall in den Fluss gestürzt war und hatte es nicht geschafft, ihn zu retten. Der Länge nach hatte es ihn auf dem Felsen hingeworfen. Er hatte es nicht geschafft und der Marshall war ertrunken. Das war ärgerlich, besonders weil Paul vermutete, dass der Marshall ein guter Mann gewesen war. Nun würde einer seiner beiden Deputies seinen Platz einnehmen. Doch wer konnte schon sagen, auf welcher Seite vom Gesetz sie stehen würden? Für Paul stand in jedem Fall fest, dass er weiter gesucht werden würde. Solange, bis dieses Missverständnis ausgeräumt war. Und das würde nur dann gehen, wenn er diese Bande stellen würde. Noch in der Dunkelheit hatte er mit Tomando den Fluss überquert. Offenbar hatte nachts noch eine zweite Person die Furt überquert und sich dort mit jemandem getroffen. Danach war die Person wieder auf die andere Seite zurückgekehrt. Die andere war in die Richtung zurückgeritten, aus der sie gekommen war. Paul vermutete, dass die eine Person den Marshall umgebracht hatte. Vermutlich war es ein Kundschafter, der den Marshall im Blick behalten sollte. Die zweite Person war ein Bote, der Nachrichten zwischen den Mitgliedern der Bande austauschen sollte. Er folgte dieser Spur. Im Laufe des Tages war der Bote offenbar auf die Bande gestoßen. Paul hatte ihre Spuren entdeckt. Die gesamte Bande hatte sich auf den Weg gemacht. Das konnte nur bedeuten, dass sie auf dem Weg waren, wieder eine Stadt zu überfallen. Paul hatte Tomando gestoppt und blickte auf die Karte, die vor ihm auf seinen Oberschenkeln ausgebreitet lag. Er vermutete, dass die Bande auf dem Weg nach Black City war, eine Stadt, die am Fuß eines Bergmassivs lag. Den Namen der Stadt fand Paul sehr gelungen. Die Stadt lag den gesamten Tag im Schatten der Berggruppen und so war es immer etwas düster in der Stadt. Die Bande hatte einen ordentlichen Vorsprung, er müsste sie überholen, dann könnte er ihnen in Black City eine Falle stellen. Vermutlich würde die Bande um das Bergmassiv herumreiten. Das würde sie Zeit kosten. Heute konnten sie unmöglich dort sein. Der Überfall wäre vermutlich also morgen Abend. Paul blickte auf das Bergmassiv, das in die Karte eingezeichnet war. Eine feine, gestrichelte Linie schlängelte sich durch die Felsen. Er hatte diesen Weg für den Pony-Express gefunden. Der Weg war steil und an vielen Stellen gefährlich. Man musste genau auf dem Pass bleiben und sorgfältig auf die Wegzeichen achten. Es war nur ein Weg für geübte Reiter und vermutlich kannten auch nur wenige diesen Weg. Wenn er ihn nehmen würde, konnte er womöglich vor der Bande in der Stadt sein. Bis in die Dunkelheit hinein war er geritten. Inzwischen hatte er das Bergmassiv bereits erreicht. Der Weg war so, wie er ihn in Erinnerung hatte. Schmal und schwer zu sehen. Paul hatte sich aber dazu entschieden, noch etwas weiter in den Berg hineinzureiten. Dort konnte er sich besser verstecken. Er vertraute darauf, dass Tomando seinen Schritt mit Bedacht tat und konzentrierte sich darauf, nicht das nächste Wegzeichen zu verpassen. Tomando hob den Kopf. Es brauchte einen Moment, bis Paul müde, wie er war, das Zeichen bemerkte. »Was hast du, mein Junge? Hast du was gerochen?« Paul konzentrierte sich, aber er roch nichts. Dafür sah er etwas. Einen leichten, rötlichen Schein, der den Nachthimmel erleuchtete. »Ein Feuer«, murmelte er und tätschelte Tomandos Hals. »Ja, ich weiß, du hast es vor mir bemerkt. Guter Junge.« Paul kramte die Karte hervor. Das Feuer schien auf dem Weg weiter vor ihm zu sein. Wer konnte das nur sein? Die Männer vom Marshall? Nein, die waren hinter ihm. Die Bande? Wohl kaum. So blöd würden selbst sie nicht sein, hier ein Feuer anzumachen. Ein Bote des Pony-Expresses? Oder ein Händler vielleicht? Paul stieg aus dem Sattel. Es war wohl besser, vorsichtig zu sein. Man weiß ja nie. Er ließ Tomando zurück und kroch auf dem Bauch den Weg weiter. Weiter in Richtung des Feuers. Vorsichtig schaute er hinter einem Felsen um die nächste Kurve. Und da konnte er es sehen. Ein kleines Feuer glühte neben dem Weg auf. Paul strengte seine müden Augen an. Er konnte das Pferd sehen. Es hatte den Kopf leicht gesenkt und döste tief. Nahe dem Feuer lag eine Person auf dem Boden. Den Kopf auf dem abgenommenen Sattel, zugedeckt unter einer einfachen Decke. Paul schlich sich näher. Das Pferd zuckte leicht, aber ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Vermutlich war es erschöpft von einem langen Ritt, dachte sich Paul. Als er nahe genug war, erkannte er auf der Decke das Zeichen des Pony Express. Er hatte sich erhoben und war jetzt nah am Feuer. Im Schein des Feuers konnte er das Gesicht des Reiters sehen. Es war ein Junge um die 16 Jahre. Die meisten Reiter im Pony Express waren jung. Er schlief tief und fest. Das war auch nur normal nach einem langen und anstrengenden Tag im Sattel. Paul guckte sich um. Direkt neben dem Reiter lag die Satteltasche mit den Briefen. Langsam näherte er sich der Tasche. Das Pferd zuckte mit den Ohren, als Paul auf einen kleinen Stock trat. Aber sowohl Reiter als auch Pferd schliefen weiter. Sie merkten nicht, wie Paul sich an der Satteltasche zu schaffen machte, und keiner von beiden merkte, wie Paul sich nach einer Weile in die Dunkelheit davonschlich. Am Nachmittag hatte Paul bereits Black City erreicht. Zu seiner großen Freude war die Bank noch geöffnet. Der Überfall stand also wirklich noch bevor. Paul hatte sich einen Überblick über die Stadt verschafft und hatte dann den Ort wieder verlassen. Im Schutze der einsetzenden Dämmerung, die sich in Black City deutlich schneller ausbreitete, war er zurückgekommen. Er hatte sich auf der Rückseite der Bank ein Versteck gesucht. Tomando wartete außerhalb des Ortes. Bei Bedarf würde er ihn schnell rufen können. Paul lag in einem großen Gebüsch mit dem Blick auf eins der Bürofenster der Bank. Der Bankdirektor hatte das Büro schon lange verlassen und war in sein Wohnhaus neben der Bank gegangen. Paul hörte den ruhiger werdenden Lärm der Straße und bald war es sehr ruhig, bis auf die üblichen fröhlichen Geräusche, die aus dem Saloon kamen. Aber auch diese wurden nach und nach weniger und bald legte sich die nächtliche Ruhe über Black City. Eine Ruhe, die bald vorbei sein würde, da war Paul sich sicher. Etwa 2 Stunden nach Mitternacht hörte Paul das leise Stapfen der Hufe von Pferden, die sich über die Hauptstraße näherten. »Es ist soweit«, murmelte Paul leise und fasste den Griff seines Colts fester. Er hörte das leise Geklirre von Pferdegeschirr und auch leise geflüsterte Kommandos. Ein gedämpftes Poltern war zu hören, als die Räuber die Tür der Bank aufbrach. Paul sah Schatten durch die Bank kuschen und schlich sich seitlich an die Häuserwand heran. Er nahm seinen Hut ab und spähte durch das Fenster. Er konnte sehen, wie ein Räuber Dynamit am Tresor befestigte, während die anderen die Schränke ausräumten. Der Tresor befand sich im Nebenraum des Büros vom Direktor. »Achtung! Sprengung!« Paul hörte die Stimme drin rufen. Er fasste sein Colt am Lauf und hob ihn leicht an. Ein lauter Knall war zu hören und Paul hob genau in dem Moment seinen Arm und schlug mit dem Griff seiner Waffe die Scheibe ein. Paul wartete geduckt ab. Hoffentlich hatte ihn niemand bemerkt. Die Schritte und Stimmen drin wurden hektischer. Ab jetzt arbeitete die Zeit gegen die Bande, das wussten sie. Wie Paul es vermutet hatte, hatte niemand auf die zerbrochene Scheibe geachtet. Er spähte wieder durchs Fenster. Alle Räuber waren in schwarz gekleidet und hatten schwarze Halstücher vor ihrem Gesicht. Ein Räuber räumte den Tresor aus und gab die Beute an seine Kameraden weiter. »Los jetzt! Macht schon! Schneller!« Ein großer, stämmiger Mann stand im Büro des Direktors und trieb seine Männer zur Eile an. »Schneller! Die Bewohner sind schon alle auf. Na los jetzt!« Tatsächlich konnte Paul von der Straße her Rufe und Stimmen hören. Die Räuber, die ihren Teil erhalten hatten, liefen mit den Säcken nach draußen. »Joe, du packst den letzten Sack zusammen und dann raus mit dir. Ich geh schon vor.« Ohne den Kopf zu drehen, rief der Mann am Tresor. »Ja, ja, Boss, ich mach ja schon.« Das war die Gelegenheit, auf die Paul gewartet hatte. Er wartete, bis nur noch Joe im Gebäude war. Er griff durch das Fenster und öffnete es. Gerade als Joe seinen Kopf aus dem Tresor zog und aufstehen wollte, war Paul ins Büro geklettert. Joe sah den Schatten und drehte sich um. »Was zum...« Weiter kam er nicht. Paul hatte sich auf ihn gestürzt. Mit Schwung sprang er gegen ihn und warf ihn um. Joe war davon so überrumpelt, dass er nicht schnell genug reagieren konnte. Er krachte rücklings auf den Boden. Paul lag auf ihm und bevor sich Joe von seinem Schock erholen konnte, verpasste Paul ihm einen Schlag ins Gesicht. Joe sackte in sich zusammen und seine Augen schlossen sich. Paul grinste. Das hatte also geklappt. Sein Plan ging auf. Von draußen hörte er die tiefe und laute Stimme vom Kopf der Bande. »Joe, wo bleibst du? Schwing deinen Hintern hier raus!« »Steve, Bill, los, geht nachsehen, wo er bleibt und schafft ihn hier endlich raus. Wir müssen weg!« Paul erstarrte. Sein Plan hatte nicht vorgesehen, dass einer oder sogar 2 aus der Bande ins Haus zurückkehren würden.
Black City, verkündete Bennett und zeigte mit seinem Finger auf den schwarzen Punkt, der die Stadt auf der Karte markierte. Dort werden sie erneut zuschlagen. Es ist die größte Stadt hier in der Nähe und die Spuren führen genau in die Richtung. Es ist ein Zweitagesritt. Wir würden erst gegen morgen Nacht dort ankommen, schätzte Ethan. Wird ein harter Ritt werden, bestätigte Scott. Bennett nickte. Das Problem war das Bergmassiv, das sich zwischen ihnen und Black City erhob. Sie kannten keinen Pass, der über das Massiv führte, und auf der Karte war keiner eingezeichnet. Seine Hoffnung war es, dass die Thompson-Bande, die auch nicht aus der Gegend kam, ebenfalls keine Abkürzung kannte. Machen wir uns auf den Weg. Die Bande und Paul werden nicht auf uns warten, entschied Bennett. Scott und Ethan erhoben sich und machten sich auf den Weg zu ihren Pferden. Bennett blickte noch einmal auf die Karte, Black City. Was ein unkreativer Name für eine Stadt. Vermutlich, weil sie im Schatten des Bergmassivs stand. Der hätten die Stadtgründer sich schon etwas anderes einfallen lassen können. Achselzuckend erhob er sich und verstaute die Karte wieder sicher in der Satteltasche. Dann schwang auch er sich in den Sattel, wobei das Leder leise knirschte, und er trieb sein Pferd zur Eile an. Die drei jagten durch die Prärie, machten nur Rast, um den Pferden eine Pause zu gönnen oder sie an einer Wasserstelle zu trinken. Marshall Bennett widerstand hierbei der Versuchung, den Pferden, seinen Männern und sich zu viel abzuverlangen. Wenn sie in Black City ankamen, mussten sie immer noch bereit sein, sich der Thompson-Bande zu stellen oder die Verfolgung aufzunehmen. Mit zur Tode erschöpften Tieren und Menschen hätten sie keine Chance. Sie kamen schnell voran. Jetzt, wo sie auf keine Spuren mehr achten mussten, war es ihnen vielleicht möglich, die Bande einzuholen. So erreichten sie in der Nacht des folgenden Tages Black City. Die Stadt lag ruhig und friedlich in der Nacht, als die drei in die Stadt einritten. Niemand zeigte sich, einzig ein Kojote war draußen in der Prärie zu hören, wie er den Mond anheulte. Es war zu ruhig. Kamen sie zu spät? War die Bande viel früher, als sie dachten, hier gewesen? Und sie hatten sie verpasst? Es kam ein weiterer Gedanke, dabei lief es Bennett eiskalt den Rücken runter. War es womöglich die falsche Stadt? Hat er sich geirrt und die Bande war überhaupt nicht hier in Black City? Wenn es so war, hatten sie die Spur nun endgültig verloren. Denn überholt hatten sie nicht, das hätten sie bemerkt. Sie ritten noch ein Stück in die Stadt ein, als unvermittelt eine laute Explosion zu hören war. Bennett und seine Deputies verloren keine Zeit. Sie hatten die Bande tatsächlich eingeholt. Im Galopp näherten sich dem Ausgangspunkt der Explosion. Vor ihrem Ziel zügelten sie ihre Pferde, sprangen ab, zogen ihre Gewehre aus dem Holz am Sattel und rannten das letzte Stück. Scott, kümmere du dich um die Pferde, binde sie fest und schließe dann zu uns auf, befahl Bennett, ohne sich umzudrehen. Geht klar, hörte er noch hinter sich. Sie kamen um eine Ecke gebogen. In der Dunkelheit konnten sie nun erste Details ausmachen. Es war wirklich die Bank. Vor dem Gebäude standen 6 Pferde, die unruhig hin und her tänzelten. Sie wurden von einem vermummten Mann gehalten. 4 weitere, ebenfalls mit Halstüchern über Mund und Nase, waren draußen und verstauten gerade Säcke in den Satteltaschen. Etwas schien nicht zu stimmen. Ein Mann zeigte auf die Bank, woraufhin 2 seiner Komplizen sich aufmachten, erneut hineinzugehen. Mittlerweile wurde in der ganzen Stadt Lichter angezündet und die ersten Menschen traten in ihrer Schlafkleidung auf die Straße. Ethan war ein Stück vor Bennett. Er lud sein Gewehr durch, richtete es auf die Bankräuber und rief zu ihnen rüber: »US Marshals! Werft eure Waffen weg und ergebt euch!« Dummerweise hatte sein Befehl genau die gegenteilige Wirkung. Die Bankräuber schauten rüber, zogen ihre Waffen und eröffneten sofort das Feuer. Ethan und Bennett konnten sich gerade noch mit einem Hechtsprung hinter einen Stapel Kisten in Deckung bringen. Die Kugeln pfiffen durch die Luft, schlugen in die Kiste ein, ließen Holzsplitter nicht herumwirbeln. Sie erwiderten das Feuer. Scott schloss gebückt zu ihnen auf und verschanzte sich hinter einer Hausecke. Bennett sah, wie die 2 Räuber es aufgaben, die Bank zu gehen, sondern lieber hinter einer Tränke und dem Bankeingang Schutz suchten. Der Mann, der sie reinschicken wollte, schaute noch einmal zur Bank, dann schien er einen Befehl zu geben und die Räuber stürmten auf die Pferde zu, saßen auf und galoppierten los, raus aus der Stadt. »Wir dürfen sich entkommen lassen«, rief Bennett, und ohne eine Antwort abzuwarten, rannte er los, dorthin, wo sie ihre Pferde hatten stehen lassen. »Das ist ihre Chance, die Bande dingfest zu machen«, schoss es Bennett durch den Kopf. Dicht hinter ihm waren seine Deputies. An der Stelle angekommen, bremste er abrupt ab und schaute sich hektisch um. »Wo sind ihre Pferde?« »Scott!« Bennett drehte sich wütend zu ihm um. Sein Blick durchbohrte seinen Deputy. »Wo sind die Pferde?« »Ich weiß nicht, ich hatte sie hier angebunden. Sie müssen sich losgerissen haben«, stammelte er. Sich losgerissen? Langsam ging Bennett auf Scott zu. Nur mühsam konnte er seine Wut und Enttäuschung zähmen. »Dank dir ist uns die Bande entwischt. Wir hätten sie jetzt schnappen können.« Bennett wollte gerade fortfahren, Scott zusammenzufalten, als ein Mann in einem weißen Nachthemd und einer Schlafmütze auf seinen Kopf auf sie zukam. Bewaffnet war er mit einer Laterne und einem Gewehr. »Entschuldigung, sind Sie der Marshall?« »Ja, der bin ich. Was gibt es?« antwortete Bennett überrascht. »Ich bin der Sheriff von Black City. Es war nicht zu behören, dass ein Marshall in der Stadt ist. Wir haben das in der Bank gefunden. Das müssen Sie sich ansehen. Besorgt fragte Bennett. Gab es Verletzte? Nicht direkt. Schauen Sie es am besten selbst an, erwiderte der Sheriff geheimnisvoll. Bennett blickte noch einmal wutentbrannt zu Scott. Du suchst unsere Pferde, jetzt sofort. Und es ist mir egal, ob das die ganze Nacht lang dauert, verstanden? Scott nickte schwach und machte sich auf, die Pferde zu suchen. Bennett und Ethan folgten dem Sheriff zur Bank. Dort eingetroffen, führte er sie durch das ihnen schon bekannte Chaos in das Büro des Bankdirektors. Überrascht schauten sich die beiden an. Auf dem Boden lag einer der Bankräuber, gefesselt und geknebelt. Er rührte sich nicht beim Anblick des Marshals und dessen Deputy, sondern blickte sie verächtlich an. Vor seinen Füßen lag ein Zettel. Bennett hob ihn auf und hielt ihn an das Licht der Laterne, die der Sheriff dabei hatte. Ihr jagt den Falschen.
Das war Jagd auf die Thompson-Bande. Gesprochen haben Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Schnitt Fabian Steiger. Eine Produktion des CVM Köln Süd 2020.